Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich stelle eine tollkühne Behauptung in den Raum, das Sommerloch scheint überwunden. Das werdet ihr gleich erkennen an den Releases, was in den nächsten zwei Wochen in die Kinos kommt. Da ist nämlich allerlei los, also schon mal Stift und Zettel bereithalten. Bei den News gucken wir uns heute an, welche millionenschweren Seriendeals gerade bei den Streaming-Anbietern abgeschlossen werden und warum Taika Waititi immer wieder bei uns in der Folge namentlich erwähnt wird. Zum Beispiel, weil er vielleicht an dem geistigen Nachfolger von Cool Runnings arbeitet. Spannende Tagline auf jeden Fall. Bei den Trailern schauen wir uns an, was kommt da als nächstes von Amazon. Da gibt es ein paar vielversprechende Serien. Zudem melden sich Sam Mendes und Chris Morris mit zwei Filmen zurück. Wem diese Namen nicht sagen, mein Beileid, bleibt aber gerne dran, denn zum Schluss der Sendung, nach der letzten Woche in der Review hatten wir da Us, hüpft auch dieses Mal noch Lupita Nyong'o erneut blutverschmiert durch unsere Sendung. Bleibt auf jeden Fall dran, ich würde es nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und wir haben uns hier heute eingefunden. Ronja hat es euch schon schmackhaft gemacht, zu meiner Linken hier.
Blutverschmierte Frauen?
Ja, spätestens da hattest du mich. Das war ja, damit hast du auch, glaube ich, geschlossen. Zu einer neuen Update-Folge, Nummer 15 mittlerweile. Mhm. Wir gehen da straff auf die Vollständigkeit des ersten Jahres hin.
Ja.
In großen Schritten. Machen wir schon leicht ins Höschen. Ein bisschen aufgeregt.
Ich dachte, du wolltest Volljährigkeit sagen.
Ach so, ja, wir haben ja auch das, ja, ja.
Bei den Reviews haben wir das ja schon geschafft.
In der Tat. Ja. Schön, dass du dich wieder eingefunden hast hier zu meiner Linken.
Danke, Alex, zu meiner Rechten für diese wie immer charmante Anmoderation.
Sehr, sehr gerne.
Ist gemein, ne? Gegen Beleidigung kann man sich wehren, aber gegen Lob ist man meistens wehrlos.
Ja. Ich bin es halt einfach nicht gewohnt, weißt du?
Das stimmt.
Ist immer noch so.
Ja.
Hat das jetzt ernst gemeint?
So ein bisschen die Seele schmeicheln, ne?
Ja.
Das kommt von Herzen.
Oh, das war gelogen.
Damn it.
Gut, gut, gut. Funktioniert also doch noch. Ach, ja. Ja, ja, ja. Ich hab's immer noch drauf. Update-Folge. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ne? Ihr habt euch das jetzt schon 15 Mal so angehört. Und falls nicht, was zum Geier ist los mit euch? Da gibt's Backlog, der jede Menge guter Content. Wir starten mit den Releases. Und du hast gesagt, das Sommerloch ist überwunden und es geht richtig steil. Was erwartet uns denn aktuell im Kino?
Was kommt die nächsten zwei Wochen auf die Leinwände? Ja, sehr interessant auf jeden Fall, weil diesmal kommt einiges. Wir hatten ja die letzten Woche so Probleme, so ein bisschen Filme rauszusuchen. Aber diesmal ist relativ viel dabei. Ich fange mal an mit dem 15. August. Also, was könnt ihr heute euch im Kino anschauen? Und zuallererst Once Upon a Time in Hollywood. Also der neue und neunte Film von Quentin Tarantino.
Tickets sind gekauft.
Sehr gut.
Möglicherweise.
Ansonsten, wenn das für euch nichts ist, etwas bunter, Toy Story 4, hier in Deutschland mit dem Untertitel Alles hört auf kein Kommando. Ich denke mal, was für die ganze Familie. Den dritten Teil hat man hier doch nochmal aufgegriffen und weitererzählt, soll aber ganz gut ankommen.
Soll richtig gut ankommen, also zumindest bei den Kritikern.
Bis jetzt nichts groß Schlechtes gehört.
Mussten ja nur gefühlte 3 Jahre darauf warten, dass er jetzt hier auch in Deutschland erscheint.
Na, hat Fahrt aufgenommen wieder das Thema. Wer ein bisschen auf Arthouse oder skandinavische Filme steht, der kann mal bei Holiday hineinschauen. Ein Film von Isabella Eklöf, die hat zum Beispiel An Border mitgeschrieben, den wir dieses Jahr schon mal in der Sendung erwähnt haben, ist so ein Drogendrama, soll relativ sich langsam aufbauen, soll aber sehr, sehr oft einen vor den Kopf stoßen, auch was Gewaltdarstellung und so angeht. Also auf jeden Fall ein bisschen Special Interest. Wer sich das zutraut, gerne mal einen Blick riskieren. Ansonsten, wer auf eher klassische Sachen steht, Der Schatz im Silbersee. Ja, tatsächlich, ich rede von dem Winnetou und Old Shatterhand Film von 1962.
Wie aus der Pistole geschossen.
Wie aus der Pistole geschossen. 5 Euro dafür ins Phrasenschwein. Kommt nochmal in die Kinos als Re-Release. Ich habe nichts gelesen, ob das irgendwie jetzt digital remastered ist oder irgendwas, welcher Anlass da stattfindet. Vielleicht ist es das Jubiläum von Lex Barker, der 100 Jahre alt geworden wäre dieses Jahr.
Vielleicht, war das jetzt eine steile Hypothese von deiner Seite oder basiert das auf fundierten Tatsachen?
Also er wäre tatsächlich 100 Jahre alt geworden.
Also da bist du dir zumindest sicher. Ja. Ich bin ja gerade komplett raus. Nee. Ne?
Ja, good. 1919 good. Und ja schon, ich glaube, 5 Jahre nach dem letzten Winnetou-Film in den 70ern relativ früh oder jung, zu jung natürlich wie immer, verstorben. Wer da mit Papa oder der ganzen Familie nochmal ins Kino gehen will, gerne reinziehen. Dann hier noch ein deutscher Vertreter, Alex der Held. Na, rinnt das nicht wie Öl hinunter?
Ja, aber wie heißt denn der Film?
Alex der Held.
Ach so.
Habe ich nur mal erwähnt, weil ich gar nicht weiß. Kann ich den jetzt empfehlen oder kann ich den nicht empfehlen?
Was soll das jetzt heißen?
Der ist aufgetaucht auf den Kino-Releases und das Filmposter sowie der Trailer, es tut mir leid, ist absoluter Schrott. absoluter Schrott. Ich supporte ja gern deutsche Filme, wenn ich die einschätzen kann oder wenn ich sagen kann, wird für euch nicht sein, aber damit kann ich nichts anfangen. Also egal, wer das gemacht
hat. Warum ist er jetzt hier auf der Liste? Nur weil er einen lustigen Titel hat oder was?
Ich weiß es
auch. Ist das alles für dich, ja?
Ja, ein bisschen schon. So eine Pointe, ne? So eine schlechte. Also wer auch immer das gemacht hat, bitte beim nächsten Mal mehr anstrengen, damit man weiß, was man von diesem Film halten soll und um was es da gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Deshalb hüpfe ich schnell zur nächsten Woche, 22. August. Und wer da sagt, da ist nichts dafür oder da ist nichts dabei für ihn, dann kann ich euch wirklich nicht mehr helfen. Es fängt an mit Good Boys. Hatten wir hier schon in der Sendung. Ist irgendwie der auf Kinder gemünzte
geistige Nachfolger von Superbad.
Von Superbad. Ja. Auf jeden Fall, was so das Marketing und die ersten Clips und Trailer angehen. Mhm. Wird von vielen gelobt. Habe ich aber auch schon viel gehört, dass er dann sich doch irgendwie im Mittelfeld einpendeln soll von den Kritiken.
Ja,
ich habe keine Ahnung.
Ja. Große Fußstapfen.
Ja. Schwer einzuschätzen auf jeden Fall. Dann noch ein bisschen Drama und so halbes Mystery. Artwork ist schon von 2018, aber relativ großer Cast, möchte ich meinen, mit Zachary Quinto, Jenny Slate, John Hamm. So ein bisschen so ein Mystery-Thriller-Drama. Kann ich auch total schwer einschätzen. Vielleicht mal einen Blick riskieren, wenn man auf sowas steht. Wer es ein bisschen einfacher mag, der kann gern in Crawl gehen. Der neue Film von Alexandre Aja. Der hat zum Beispiel gemacht Piranhas 3D und The Hills Have Eyes, das Remake von, schieß mich nicht durch, 2006, 2004, irgend sowas in dem Dreh. Da geht's um eine überschwemmte Stadt, wo sich ein Riesenalligator auf Snacksuche macht und dadurch einige Menschen in Angst und Schrecken versetzt.
Im Idealfall verjagt er sie auch, aber ich glaube, er kriegt sie trotzdem.
Ja, das ist eher das Doofere. Ansonsten noch dabei Stuber mit Dave Bautista und Kumail Nanjiani. Hatten wir auch schon erwähnt, mal den Teaser-Trailer angeguckt, sah so nach einer netten Buddy-Cop-Komödie aus. Mhm. Wussten aber auch nicht so richtig, ob das so richtig
definitives Meh von meiner Seite
zündet. Einfach da auch selbst überzeugen. Ansonsten noch dabei Gloria mit Julian Moore und John Turturro. Eine Rom-Com. Da ist der Trailer eigentlich recht vielversprechend, dass man da, glaube ich, nicht so viel falsch machen kann. Da vorher gern auch mal schlau machen. Könnte auch für den einen oder anderen was sein. Auf jeden Fall eine Empfehlung ist Blinded by the Light. Da, was die Trailer suggerieren und was die ersten Kritiken sagen, eine coole Coming-of-Age-Komödie aus Großbritannien. Erinnert mich so ein bisschen vom Look and Feel zum Beispiel an Sing Street, was es gab, unter anderem. Oder ganz viele andere Coming-of-Age-Sachen, die wir ja auch schon zum Beispiel auch teilweise in der Review hatten. Da gerne mal den Trailer anschauen. Soll sehr witzig und gut sein. Ansonsten noch dabei, noch ein bisschen Sci-Fi und zwar I Am Mother, hatten wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Witzigerweise seit Juni schon auf Netflix in den USA und Australien und jetzt bei uns hier noch eine deutsche Kinoauswertung. Da das schon mal vormerken im Kalender. So viel dazu. Sollte für jeden was dabei sein.
Ja, wie du angedeutet hast, diese Woche gefühlt jedes Genre vertreten.
Auf jeden Fall.
Ja. Irgendwas findet sich da auf jeden Fall.
Dann gehen wir zu den Neuigkeiten, würde ich
sagen. Ja, starke Woche. Ja.
News.
Ab zu den News.
Wir bleiben bei Netflix. Wie so oft. Und was willst du machen? Und es geht um den schnöden Mammon. Das kristallisiert sich so für mich ein bisschen aus dieser News heraus. Und zwar geht's um David Benioff und D.B. Weiss. Dem einen oder anderen wird das was sagen. Das sind die Schreiberlinge, die die kompletten Game of Thrones Staffeln eigentlich geschrieben haben. Und die sind ja jetzt schon dabei, so einen neuen Star-Wars-Film oder vielleicht sogar mehrere Star-Wars-Filme auszuarbeiten für Lucasfilm.
Ja,
man weiß es noch nicht genau.
Ist so ganz klar, ob's, aber in der Regel kannst du mir nicht erzählen, dass die nur an einem Standalone-Film arbeiten. Ich gehe davon aus, dass die auch wieder da sind, das noch weiter zu franchisieren.
Franchisieren, ein schönes Wort.
Aber ja.
Und die haben jetzt einen Deal abgeschlossen bei Netflix über 100 oder zusammen.
Man weiß es nicht genau. Muss man dazu sagen?
Oder zusammen, man munkelt für 200 oder über 200 Millionen US-Dollar, um da für die nächsten Jahre jetzt Filme und Serien zu produzieren.
Genau, man weiß aber jetzt natürlich, muss man natürlich, also unabhängig davon, dass es eine sinnlose Dimension ist, die das angenommen hat.
Da kommst du schon ein paar Jahre hin mit, würde ich sagen.
Ist die Frage, wie lang ist denn dann der Deal? Das ist eine. Und das andere ist, wie exklusiv diese Deals wirklich sind. Wie du gesagt hast, jetzt haben sie bei Netflix unterschrieben für unfassbar viel Geld, machen aber trotzdem weiter bei Star Wars mit. Also bei Disney, was ja eigentlich die Konkurrenz ist. Deswegen wird das alles ganz in Zukunft auch sehr spannend, wenn dann irgendwie erfolgreiche Leute aus der freien Marktwirtschaft quasi dir ranziehst und in irgendwelche Exklusivverträge knebelst. Weil wenn sich dieses Business in diese Richtung entwickelt, hast du ja irgendwann keine freie Marktwirtschaft mehr, sondern dann wechselst du nur noch von Netflix zu Amazon oder von Netflix zu Disney Plus.
Das ist ein bisschen wie Bundesliga dann.
Gefühlt, ne? Ja. Und wir haben ja jetzt schon da auf jeden Fall Dimensionen herangenommen, wo Ronaldo sich die Haare rauft. Wieso er die nicht gekriegt hat, die 200 Millionen wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung, ich bin voraus. Ich habe keine Ahnung. Fußballanalogien. Kommentiert gerne, wenn ich irgendwie Scheiß erzählt habe. Ich finde es ganz spannend, weil Netflix hat sich bestimmt gedacht, es ist ein total knorker Deal, bevor die 8. Staffel von Game of Thrones lief.
Oh, das ist aber hier schon eine Anmaßung, nicht? Ne? Gotteslästerung.
Das nicht?
Passt schon. Sehr interessant finde ich aber auch, dass es eben schon in diese Richtung geht. Nämlich Sony hat sich zum Beispiel Phil Lord und Chris Miller vertraglich geangelt. Da hat man so von ähnlichen Beträgen gesprochen. Ja. Die standen zum Beispiel in einem Lego-Movie.
Genau,
oder
der Lego-Movie ist super steil gegangen.
21 Jump Street vorher gemacht.
Ja.
Und Amazon hat sich Jonathan Nolan und Lisa Joy vertraglich gekrallt, die ja zum Beispiel
Person of Interest war ganz groß.
Und Westworld.
Und Westworld danach.
Beide geschrieben haben.
Person of Interest so, ja, ging ja irgendwie über 6 Staffeln oder so, ne?
Also jetzt haben wir schon 3 von diesen Vereinen, die sich hier, ne, die Mannschaft langsam aufbauen.
Und zumindest bei der letzten Paarung, Jonathan Nolan und Lisa Joy, wissen wir ja, dass es in ähnliche Gefilde ging, was die Bezahlerei für diese Exklusivdeals.
Naja, da hat man auch von 150 Millionen so spekuliert.
Also das ist schon Wahnsinn. Und ich bin gespannt, ob das halt jetzt wirklich die neue Mode ist. Ich meine, du hast es natürlich ja auf anderem Level auch schon jetzt gehabt, dass Apple Plus mit der Promo rauskam, welche Filmemacher bei denen hinter ihnen stehen und wahrscheinlich damit dann auch exklusiv hinter ihnen stehen. Ich persönlich, also ich find's interessant, aber ob's gut ist, wird sich zeigen, glaube ich. Schauen wir mal. Ja.
Wen sich Amazon auch noch geangelt hat, aber nicht vertraglich bis ans Lebensende, sondern jetzt erstmal für eine neue Serie, sind Simon Pegg und Nick Frost. Die sind bekannt als Buddy-Duo, zum Beispiel Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, haben also ganz viele mit, gerade im Zusammenhang mit Edgar Wright, diese Cornetto-Trilogie gemacht oder vorher auch schon an Serien zusammengearbeitet, waren jetzt seit The World's End nicht mehr zusammen vor der Kamera, haben jetzt aber eine Serie entwickelt, die da heißt Truth Seekers.
Ja, sehr generischer Titel erstmal.
Mhm.
Lässt sich nicht daraus schließen, worum es denn tatsächlich geht.
Aber es gibt ja schon eine Synopsis.
Korrekt.
Wir gucken es beide an. Wer macht's?
Ach so, nein, mach ruhig. Also
Also es geht um paranormale Aktivitäten und zwei Geisterjäger, die in Großbritannien von Ort zu Ort reisen, um da...
Also es wird wohl ein Dreierteam sein, aber zwei von denen sind auf jeden Fall, ne? Peck und Frost.
Genau, sie wollen irgendwelche Geisterrätsel lösen, aber es gibt wohl so eine umgreifende Handlung, wo sie bei einer großen Verschwörung auf die Schliche kommen. Klang für mich so ein bisschen nach World's End vom Drive,
ja,
aber mal gucken.
Ja, und es ist ja auch schon bekannt, dass es auf jeden Fall Horror-Comedy vom Setting her so sein soll, wo wir ja wissen, dass es ihnen liegt. Ja, ich freue mich drauf. Also ist ein No-Brainer da irgendwie für mich mal reinzugucken. Ich sehe die beiden unheimlich gerne. Es ist halt die Frage, ob es qualitativ halt ranreicht, wenn Edgar Wright als ausführender Kreativer dann halt nicht mehr dahinter ist. Aber klingt spannend und ja, Amazon muss jetzt auch irgendwie mal ein bisschen nachliefern. So die richtig großen Knaller bleiben bei denen gefühlt aus.
Noch ein bisschen zurück auf jeden Fall.
Ja, oder die Häufigkeiten, der sie auftreten, sind selten. Ich meine, sie waren jetzt mit The Boys unheimlich erfolgreich. Aber ja, klingt super. Nicht?
Doch. Gut. Ich bin gespannt. Simon Pegg, Nick Frost, kann man eigentlich fast nichts falsch machen.
Finde ich auch.
Wo gibt's denn noch Horror zu sehen? Vielleicht demnächst in Serienform. Und zwar Event Horizon soll als Serie umgesetzt werden.
Okay.
Erstmal nur gerüchteweise. Ja. Film aus den 90ern, unter anderem mit Sam Neill. Da ging es um so ein Raumschiff, was einst verschwunden ist und dann doch irgendwie wieder auftaucht. Was irgendwie so ein Experiment an Bord hatte, wie man ein schwarzes Loch öffnen und da vielleicht durchreisen kann.
Der Event Horizon ist ja der Punkt, an dem es nicht mehr zurückgeht, wenn du in ein schwarzes Loch kommst, ne? Wo halt Licht und Masse geschluckt werden und Zeit sich beugt und... Alles nur Theorie und von daher kann man da relativ viel draus machen. Der Film ist so Hit und Miss gefühlt, wenn du die Leute so fragst.
Ja.
Alle, die es gesehen haben, sagen, es ist entweder absolut genial, Kult oder
Viele kennen ihn auch gar nicht, muss man auch dazu sagen. Ist jetzt kein Riesending.
Weiß nicht, in welchen Kreisen du unterwegs bist, aber nein.
Ist ja jetzt nicht so mega bombig eingeschlagen. Nee,
ist richtig, also war jetzt nicht so kommerziell erfolgreich, das stimmt.
Hatte viele Horrorelemente, war sehr düster, jetzt vielleicht als Serie. Und zwar spekuliert man da, dass Adam Wingard das Ganze leitet und auch Regie führt. Der hat zum Beispiel den Blair Witch-Film von 2016 gemacht, also diesen...
Den niemand kennt.
Diesen Soft-Reboot. Ja, und der macht ja als nächstes jetzt Godzilla vs. Kong auch.
Ja. Der hat eigentlich keine Zeit für sowas.
Eigentlich hat er keine Zeit, ne? Aber so eine Serie nebenbei noch abzufrühstücken.
Wir reden ja später noch über unseren speziellen Kandidat, der ja auch offensichtlich eigentlich keine Zeit hat, aber trotzdem immer noch irgendwie...
Immer wieder was Neues
also,
aus dem Ärmel zaubert.
Ja, schau mal, wir wissen ja auch gar nicht, ne? Wingard wird gehandelt, aber was das bedeutet, ob er jetzt einfach nur ausführender Produzent ist und so ein bisschen Input gibt, so nicht. Ja.
Es ist erstmal ein Gerücht, aber Event Horizon haben wir öfter, glaube ich, schon mal irgendwo als Referenz rangeholt. Von daher ganz interessant. Ich bin gespannt. Disney Plus, natürlich auch, darf hier nicht unerwähnt bleiben in dieser Folge.
Das wird nur noch mehr werden.
Ist furchtbar,
furchtbar.
Disney hat so ein bisschen durchblicken lassen, was sie für Disney Plus so, also für den neuen Streamingdienst, der ja dann bald kommt, so in der Hinterhand haben. Die einen wird es vielleicht ein bisschen freuen, die anderen sagen, reimen sich die Hände bei neuer Geldfluss und andere sagen so lame, denn es wird groß gesprochen von Reboots und Reboots.
Ja.
Wir haben es dieses Jahr schon durch mit Aladdin, König der Löwen und was da noch alles kam und kommt, Ariel, die Meerjungfrau, auch als nächstes angekündigt. Und jetzt spricht man für Disney Plus von einer Neuauflage von Kevin allein zu Hause, also Home Alone, und Nachts im Museum.
Ja,
im Museum. Halb verschluckt. Starke Meinung, Alex.
Naja, erstmal muss man ja sagen, dass sie ja prinzipiell alles richtig machen, ne? Jetzt, wo wir drüber sprechen, ist ja König der Löwen, zumindest was das Einspielergebnis betrifft, der erfolgreichste Animationsfilm, den es gab. Stood up to date, hat Frozen überholt, auch schon Disney-Produktionen. Von daher, ne, ob man das gut findet oder nicht. Disney, wie ich es immer so schön sage, kommt vor Lachen nicht in den Schlaf. Und Macaulay Culkin hat sich ja zu den Gerüchten, dass Home Alone rebootet wird, auch schon in sozialen Medien zu Wort gemeldet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo er quasi porträtiert hat.
Zitieren kann ich jetzt nicht, aber
wie
bitte.
Seiner Meinung nach ein Home Alone mit ihm, wenn sie es jetzt machen würden, aussieht. Und er sitzt halt mit Plauze und Pizza und nur irgendwie so einem Tanktop und seiner Bux auf dem Sofa und sieht halt super abgeranzt aus. Fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das nochmal diesen gleichen Charme entwickeln kann.
Es gab ja auch...
Es gab ja nach...
Es gab einen zweiten Teil.
der auch sehr erfolgreich
ja,
war.
Ja, und dann gab es auch noch so ein...
Und dann gab es noch weitere Teile, mindestens noch einen.
Mit, so halbe Rip-Offs.
Mit, genau, so Direct-to-DVD-Filme sowas, damals, ja. Mit nicht Macaulay Culkin.
Und die waren...
Anderen Kevin-Kindern.
Ja.
Und ja...
Die waren nicht so gut.
Genau, jetzt, wir wissen auch gar nicht, Disney Plus, was bedeutet das? Wären es Filme, Serienformat, Serien? Sowas wie Dennis damals, muss ich dran denken irgendwie. Mhm. Keine Ahnung, was das Konzept sein soll. Aber ja, sie haben den Franchise jetzt da und schauen wir mal. Ja, und Nachts im Museum war ja...
Ist gar nicht so lange her, der letzte, oder? Wie lange ist
nee,
das her?
Ist nicht
Jahre?
Wirklich lange her. Die waren ja auch kommerziell durchaus solide. Ne, von den Einspielergebnissen, weil ja. Es gab drei Teile. Mhm. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Disney Plus mit den ganzen Reboots. Es gab ja dieses große Telefoninterview mit dem Bob.
Bob Iger.
Genau, wo ja einfach thematisiert wurde, dass diese ganze Fox-Pipeline, die sie quasi hatten, nicht so gut funktioniert hat. Und dass sie das zum Großteil eingestampft haben,
mhm.
Weil eben, ne, ich glaube, wie viel, was haben sie gesagt? 170 Millionen Verlust, glaube ich.
Oh, die genauen
Zahlen
weiß ich nicht.
Haben sie mit dem ganzen 20th Century Fox-Kram gemacht, angeführt von dem letzten X-Men-Film, der halt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Und ich erkläre ja Ronny nebenbei noch, wie die Technik zu bedienen ist.
Wie funktioniert dieses Gerät?
Genau. Und in dem Rahmen übrigens, fand ich ganz interessant, hat er so fallen lassen, dass sie sehr wohl an einer Fortführung oder Reboot, oder also es war nicht so ganz genau klar, von dem Planet of the Apes Franchise festhalten. Was ganz interessant ist, weil das war schon eindeutig abgeschlossen, relativ final abgeschlossen, diese Trilogie. Und dann auch die Frage, Serie, Filme, was gibt's noch zu erzählen? Aber ja, nichts bleibt jetzt hier unangetastet. Ja. Alles wird quasi genau beäugt.
Auf den Prüfstand gestellt.
Genau. Kann man damit den Rubel zum Rollen bringen oder beim Rollen belassen?
Dios mio.
Disney, ich sag's euch. Next.
Planet der Affen, da war unter anderem Andy Serkis mit dabei.
Gern geschehen.
Ja? Motion Capturing und so, digitale Affen. Und Andy Serkis hat jetzt auch den Zuschlag bekommen. Und zwar als als Regisseur, sagen wir es mal so, für den zweiten Venom-Teil.
Ja. Mhm. Ja, ja. Also,
Punkt.
Ja. Mhm. Ja. Der erste Venom, kann man sich jetzt drüber streiten.
Ruben Fleischer war das noch.
Ja.
Der hat den ersten Teil gemacht, unter anderem Zombieland, jetzt auch den zweiten Zombieland und was zum Beispiel noch, Gangster Squad.
Das Interessante tatsächlich an Venom ist, dass du da die Kritiker-Score hast, der halt unter aller Sau war. Und dann hast du ja immer noch so diesen Publikumscore, der extrem gut war. Da ich dich gefragt habe, fand den total super. Und ich fand den halt, ich bin ja eigentlich hier der Superhelden-Nerd-Fan-Ding.
Und?
Ich fand ihn gar nicht mal so gut.
Mm.
Aber er war halt für mich einfach extrem generisch. Hatte mit einigen erzählerischen Sachen ein paar Probleme. Aber, und komm halt immer wieder drauf zurück, es tut mir sehr leid, hat unfassbar viel Geld eingespielt.
Ach.
Unfassbar viel Geld, habe ich überhaupt gar nicht mit gerechnet, weil die Trailer auch immer nicht gut aussahen, fand ich. Da haben sie uns ja diesen Trailer gegeben, kann ich mich noch genau dran erinnern, wo die VFX noch nicht drin waren. Es war super komisch, die liefen über Monate im Kino. Da hast du so eine Szene, wo er irgendwie mit seinem Motorrad durch diese parkenden Autos fährt, die explodieren einfach random. Und da fehlen die Tentakel, die links und rechts rauskommen.
Ha.
Das war so, wo ich dachte, warum macht ihr das? Also, ist ja auch egal. Also, er war kommerziell erfolgreich und deswegen kriegen wir einen zweiten Teil. So, Punkt.
Ja.
Und Andy Serkis sagt den Leuten tatsächlich eher mehr was als, keine Ahnung, Motion Performer, ne, King Kong, Gollum, natürlich.
Gollum, ganz
allen voran. Hat aber ja auch schon ein Regiedebüt hingelegt mit Mowgli.
Stimmt. Auch auf Netflix abrufbar.
Eine Netflix-Produktion, auch unglaublich aufwendig, was so die Technologien betrifft. Der große Erfolg blieb, glaube ich, aus, war aber vom Timing relativ semi, weil Dschungelbuch rauskam. Ich meine, Leute, das soll ich also. Ich gehe davon aus, dass das hier so eine sichere Bank ist für ihn, glaube ich. Also so sehr kannst du das gar nicht vor den Baum fahren. Also von daher gut für dich, Andy. Vielleicht schafft es auch, sich irgendwie rein zu mogeln.
Zu mogeln?
Ah, schön.
Naja, ging so. Muss ich selbst zugeben.
Ja.
Schauen wir mal. Ja, gucken wir mal. Es steht nichts weiter fest, kein Release-Date, wann die Produktion beginnen soll.
Aber er hat eine genaue Vision. Das hat er schon gesagt. Was auch immer das bedeutet.
Na dann.
Kann nichts mehr anbrennen hier, glaube ich.
Genau, Vision braucht vielleicht auch Taika Waititi, wie gesagt, hier in jeder Folge immer wieder gern.
Wir sagen, was der braucht.
Ins Zeit. Boot geholt. Und er braucht auf jeden Fall Zeit. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Auch in der letzten Update-Folge den Trailer gehabt zu.
Die letzten drei Update-Folgen gefühlt.
Vor allem in der letzten Update-Folge den Trailer zu Jojo Rabbit, der am 18. Oktober in den USA rauskommt und dann ab 23. Januar 2020 hier in Deutschland zu sehen ist. Und da war der letztens auf der San Diego Comic-Con bekannt gegeben, dass er jetzt auch den vierten Teil zu Thor machen wird. Thor Love and Thunder, wo auch wieder Natalie Portman zurückkehren wird. Der ist für Ende 2021 angekündigt. Dann hieß es immer noch, er soll die Realverfilmung von Akira übernehmen, hat man jetzt auch gesagt.
Die sollte ja stattdessen, also eigentlich sollte die im Thor-Slot umgesetzt werden. Da hat sich jetzt Disney reingemogelt, wie auch immer sie das hingekriegt haben.
Und dann war Akira erstmal aufgeschoben und jetzt sagt man aber noch, jetzt macht er trotzdem noch was dazwischen. Und zwar munkelt man da, dass er Next Goal Wins umsetzt. Das war eine Dokumentation vor ein paar Jahren und zwar um das amerikanische, samoanische FIFA-Fußballteam. Das muss ich jetzt erstmal auf die Reihe kriegen. Ne, also wer denkt, Hawaii ist schon mega ab vom Schuss von Amerika, der guckt sich mal amerikanisch Samoa an. Das ist fast schon Neuseeland. Und da gibt es ein Fußballteam, was irgendwie eine FIFA-Fußballmannschaft stellt, unglaublich nicht erfolgreich ist und in der FIFA-Geschichte die schlimmste Niederlage mit 0-31 gegen Australien mal hinnehmen musste. Dann haben sie einen niederländischen Trainer eingestellt und dann war es ihnen, glaube ich, 2011 möglich, mit einem 0-1-2 Sieg gegen einen weiteren kleinen Inselstaat, glaube ich, ihre Ehre nach fast 20 Jahren einigermaßen wiederherzustellen. Und das hört sich für mich absolut.
Der Plot von Kickers, oder?
Bisschen Kickers, aber vor allem muss ich die ganze Zeit an Cool Runnings denken. Einsame Insel, Sportart, die da total unüblich ist, weil da vor allem Rugby und American Football halt die große Nummer ist. Und dann kommt so halt so ein Dödelteam, was da halt dass er 17 Jahre lang nur verliert und sich abwatschen lässt.
Wenn du nur diese Synopsis hörst, wie du sie gerade wiedergegeben hast, ist es total logisch, dass Taika das machen möchte.
Ja, erstens von der Herkunft natürlich, weil es auch nicht weit weg von Neuseeland ist, glaube ich. Da gibt's
soweit habe ich noch nicht mal gedacht, aber diverse
Verbindungen.
Es ist so weird.
Und man,
voll seine Baustelle sein.
Und man kann, glaube ich, richtig eine coole, weirde Sache draus machen.
Ich würde ja votieren, falls das Cast noch nicht steht. Ich würde gerne vorschlagen, der holländische Trainer porträtiert von Jeff Goldblum. Bitte. Nur für mich.
Ja, holt auf jeden Fall The Rock dazu, dann wird es auf jeden Fall wieder.
Versuchst dir vorzustellen.
Die eierlegende Wollmilchsau, ja.
Schließ deine Augen und versuchst dir kurz vorzustellen.
Er hat sich ja quasi selbst schon vorgestellt, ne, in Hobbs & Shaw, mit diesen hawaiianischen Bezügen. Naja, seid gespannt bis zur nächsten Update-Folge, wenn wir sagen, ist gestrichen, es kommen zwei andere Filme stattdessen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und damit gehen wir über zu den Trailern.
Oh yeah.
Oh yeah. Und da ist diese Woche auch einiges dabei. Und ich glaube, wir schließen ein bisschen auch zu dem letzten Update Nummer 14 nochmal an.
Das letzte Mal, dass wir darüber reden?
Okay. Und zwar reden wir erneut über Carnival Row. Da haben wir mehrmals drüber gesprochen, dass es kommt. Dann gab es irgendwie zwei Teaser-Trailer, wo wir gesagt haben, so, ich zitiere Alex, gerade von eben auch nochmal, meh. Und wir haben gesagt, wir brauchen einen richtigen.
Wie ein Spiegel.
Wir brauchen einen richtigen Trailer. Und der ist jetzt da.
Ja. Tatsächlich.
Und?
Wir haben ja gesagt, dass die Featurettes, die sie da hatten, ne, diese Teaser-Dinger, die so ein bisschen die Herkunftsgeschichten und so erklären.
Der beiden Hauptcharaktere jeweils.
Ja, genau. Nicht so toll waren.
Ja.
Aber sie geben schon Kontext.
Mhm.
Den, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, so in dem Trailer so ein bisschen aufgeschmissen gewesen, weil der bricht das einigermaßen runter auf tatsächlich so eine Schmachtnummer. Da siehst du nicht so richtig viel in den Featurettes kommt wirklich raus, dass es da diese Rassenunruhen gibt, dadurch, dass sie eben diese ganzen Fabelwesen mit Menschen zusammen da leben. Und es kommt für mich überhaupt nicht durch. Es geht wirklich nur um, du hast mich alleine gelassen, wir haben uns wiedergefunden und jetzt finden wir irgendwie einen Mörder. An für sich wenn sie das hinkriegen, das alles so zu verwursten, dass es da so eine Mystery, so ein Serienmörder-Story gibt, dass es so ein bisschen in die Krimi-Ecke geht, wegen mir dann auch so ein bisschen da, wer mit wem und warum.
Mhm.
Und dieses große Bild da wirklich schön zu skizzieren, kann ich mir schon vorstellen, dass es cool ist. Wir kriegen auf jeden Fall eine zweite Staffel, also es ist jetzt keine vertane Lebenszeit, zumindest mal die erste zu gucken. Auch immer so ein Ding. Aber dieses ganze Paket macht für mich irgendwie, keine Ahnung, ist wie so ein Auto mit drei Rädern und einem viereckigen Rad.
Ich wollte auch gerade sagen,
drei runde Räder und eins ist nicht rund.
Für mich fühlt sich das ein bisschen unrund an. Ich habe bei dem Teaser-Trailern Featurettes, Schrägstrich, bla, hat es mich nicht ganz so gecatcht. Bei dem Trailer, bei dem vollwertigen Trailer, muss ich sagen, finde ich auch von der Machart komisch. So gefühlt die erste halbe Minute ist komplett still. Es werden nur Bilder gezeigt, es wird nicht gesprochen, man kommt nicht richtig rein, dann kriegt man so diese Schmachtfetzen-Nummer dick aufs Brot geschmiert. Genau, und diese Konflikte zwischen den Rassen geht so ein bisschen unter und dann kriegt man dieses fantastische Serienmörder-Dingens noch ein bisschen rein. Oh, ich hatte so ein bisschen Angst, dachte so, ist das jetzt irgendwie so Outlander mit Feen und Kobolden? Ich weiß also nicht.
Eine Sache ist klar, Amazon erwartet sich unheimlich viel davon, weil sie haben es verlängert für die zweite Staffel. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt mal, bei The Boys haben sie ja Wochen vorher diese erste Episode online gebracht, schon, ne, um wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen so ein Gradmesser zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier sinnvoll gewesen wäre, aber irgendjemand ist ja der Meinung, dass es hier die eierlegende Wollmilchsau ist, weil sie haben es, wie gesagt, ja schon für eine zweite Staffel verlängert. Vielleicht tun wir dem Ganzen total Unrecht und die Serie selber ist mächtig gut und nur wer auch immer da hinter den Trailern und Featurettes steckt, trifft vielleicht vom Kreativen her nicht so unseren Geschmack. Formulieren wir es mal so. Bonnie?
Ja, also ich finde es handwerklich einfach, hat man sich da leicht vergriffen. Finde ich jetzt nicht sonderlich gut gemacht.
Ich werde es mir, glaube ich, angucken, aber ich werde es vielleicht nicht direkt am ersten Tag machen. Und dann stellt sich aber auch wieder die Frage, wie viele Episoden du gibst, falls mich nicht gleich die erste mächtig abholt.
Ja. Wir müssen auf jeden Fall nicht lange warten. Am 30. August kommt es zu Amazon Prime. Ich glaube, gelesen zu haben, erstmal nur im O-Ton, was für mich okay wäre, aber ich glaube, wer es auf Deutsch gucken will, der muss, glaube ich, noch ein paar Wochen warten, wird dann früher erst freigeschaltet.
Auch das ist
später freigeschaltet.
Ja, es wird später kommen und auch das ist so eine ungewohnte Sache tatsächlich. Also man ist halt eben diesen gewissen, es wirkt so.
Ist aber nicht untypisch für Amazon.
Ja, für Amazon nicht, aber es wird übers Knie gebrochen und Netflix kriegt das halt einfach wesentlich besser hin, ne? Da kommt der Trailer, der Trailer sagt, in zwei Wochen ist das Ding online und dann ist das da online mit irgendwie mindestens 5 durchsynchronisierten Sprachen und Untertiteln für alle anderen Länder. Die haben das einfach vielleicht, die ganze Maschinerie besser am Laufen, keine Ahnung.
Ja. Who knows? Wo es wesentlich besser gemacht ist, finde ich, ist ist beim neuen Trailer, ach Gott, wie fange ich denn am besten?
Der neue Trailer für eine andere Amazon-Serie, die wir ebenfalls schon
angeteasert bekommen haben.
Genau, in einem Teaser, nämlich haben wir die angeteasert bekommen und jetzt haben wir einen Trailer in unserer Trailer, in unserem Trailer-Segment.
Ich trinke noch ein bisschen Wasser,
nämlich zu Undone. Wie gesagt, wir haben schon mal ein bisschen was gesehen. Mächtig coole Bilder, weil es eben diesen Cell-Shading-Art-Style wie bei zum Beispiel Scanner Darkly aufgreift. Und worum geht's? Da haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Einblick bekommen. Der Teaser hatte uns ein bisschen suggeriert, dass die Hauptdarstellerin nach einem Autounfall verrückt wird. Und angeleitet verrückt wird durch ihren toten Vater, der ihr erscheint. Mehr wussten wir, glaube ich, nicht. Jetzt haben sie aber noch
wir haben schon ein bisschen gefischt. Es gab schon so ein paar Hinweise.
Ja, aber jetzt haben sie ja ganz
jetzt klipp und klar relativ
straight
deutlich
gesagt, dass sie nicht verrückt wird, oder doch. sie kann Zeit reisen, oder
sie versucht, also sie kann es manipulieren.
Sie kann die Zeit manipulieren, sie kann auch nicht hin und her springen.
Versucht das gezielt zu verbessern.
Genau, und versucht auch gezielt, ihr Vater droppt halt relativ offensichtlich, ich bin nicht einfach so gestorben, ich wurde umgebracht und du kannst es verhindern, also mach mal jetzt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das der Hauptplot ist, aber also wenn du das so erzählst, da wird relativ viel reingeworfen, die Bilder sehen nach wie vor mega geil aus.
Ja, ich find's Bombe, ich find's echt super interessant.
Tatsächlich muss ich sagen, jetzt mit diesem Zeitreise-Twist haben sie mich noch mehr gekriegt, weil das ist so ein Zeug, auf das ich halt persönlich einfach mega abfahre.
Kannst halt richtig viel machen, ne?
Genau, und du kriegst es halt eben auch nie zusammen. Nie. Aber ich bin immer, ich freue mich immer zu sehen, wie es die Leute versuchen.
Ja.
Oder wie sie glauben, es lösen zu können. Und hab da mega Bock drauf und auch da müssen wir jetzt gar nicht so lange warten mehr.
Nee, kommt am 13. September bei Amazon raus. Und was ich auch sehr cool finde, ist der Look, weil es ist nicht nur dieses Cell-Shading, es gibt so viele so Hintergrundgrafiken oder Sachen teilweise, die sehen wie gezeichnet oder gebastelt aus. Also da haben sie nochmal irgendwie so eine Komponente mehr mit reingebracht in den Stil. Das finde ich sehr schön. Und du kannst durch diesen Zeichenstil natürlich unglaublich viel machen.
Für kleineres Budget, als wenn du
als wenn wirklich alles selbst filmen müsstest oder per CGI halt richtig schwerwiegend da noch reinmontieren musst. 13. September bei Amazon, wir sind auf jeden Fall gespannt.
Da haben sie es doch hingekriegt, was ist los mit euch?
Hm? Wer jetzt auch fast zum ersten Mal Material zu seinen Serien herausbringt, ist Apple Plus. Und zwar gibt's einen ersten Teaser zu The Morning Show. Da ist der Cast schon mal relativ groß mit Reese Witherspoon, Jennifer Aniston und Steve Carell.
Genau, mehr ist dann aber auch eben schon direkt nicht mehr bekannt gewesen, außer dass sie da diese Thematik des täglichen Journalismus relativ ernst nehmen. Mhm. Ist auch nicht die erste Serie, die das anging. Ich komme zwar gerade nicht auf den Titel, aber es gab da eine Serie mit Jeff Daniels. Ich weiß nicht, ob die Newsroom hieß oder wie.
Stimmt, irgendwas gab's da, ja.
Die war auch, ging glaube ich so eine ähnliche Richtung. Jetzt geht's wirklich aber auch um wahrscheinlich die Moderatoren, die da ein bisschen im Fokus stehen. Und in dem Teaser siehst du eigentlich nichts, außer dass das quasi jemand mit dem Dolly durch das Set gefahren ist.
Sind ein paar Kamerafahrten durch leere Studios,
genau.
Und Regien und Sets.
Genau, und du siehst halt eben dann da auch die Auszeichnungen und Bilder und irgendwie Schlagzeilen von eben Jennifer Aniston und Steve Carell, die dann, wie gesagt, offensichtlich dieses Moderationsduo von der Morning Show sind. Ich weiß nicht, ob Reese Witherspoon die Wettertante ist oder, also schauen wir mal. Du siehst keine Person.
Nichts.
Sondern nur O-Ton, zusammengeschnitten, wahrscheinlich querbeet durch die Serie. So macht es den Eindruck.
Ja, einen leicht dramatischen,
da haben
oder
sie
leicht dramatische Konflikte andeuten.
Genau, da haben sie One-Liner rausgesucht, die eine gewisse Tragweite haben, Interpretationsspielraum liefern. Schon die, ist nur zu hören, wirkt sehr stark in der, wie sie gebracht werden.
Mhm.
Ist jetzt persönlich vom thematischen her nicht meine Baustelle. Ich würde gerne nochmal tatsächlich dann in dem Trailer sehen, wie sie es visuell gelöst haben, da dieses Thema anzugehen und so ein alltäglich Everyday-Journalismus irgendwie in eine spannende Serie zu packen. Das stelle ich mir immer so schwer vor, weißt du, wenn es nur in diesem Studio spielt oder gehen sie aus dem Studio auch raus oder ich bin da gespannt.
Ja, ich glaube, so ein Morningshow-Anchorman-Dingens hat in den USA, glaube ich, auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns.
Definitiv, ja.
Hat da vielleicht auch den größeren Impact, ist vielleicht dafür Nordamerika auch ein Stück weit interessanter, was so Popkultur und den Alltag angeht.
Absolut, ich meine, du hast es da ja übergreifend, jeder Staat hat das nochmal für sich. Und
jede Stadt dann auch teilweise.
Teilweise die großen Städte auch nochmal und ja, und ich glaube, das ist tatsächlich für viele nach wie vor, gerade am Morgen, so diese Informationsquelle, wo du dann das, und ich glaube, das wollen sie auch thematisieren, du bist halt das Gesicht, das denen die News bringt, ne? Und die Leute vertrauen ja dann dieser Person.
Ja.
Ich bin gespannt, was soll ich sagen.
Apple Plus Serie, weiß man noch nicht genau, wann die kommt, irgendwann im Herbst, wenn der Streamingdienst halt startet.
Die sagen Herbst.
Müssen wir uns überraschen lassen. Wo schon ein bisschen genauer ist, wann das Ding kommt, ist 1917.
Eine Weile her.
Eine Zahl als Filmtitel, genau. Und zwar meldet sich hier Sam Mendes zurück.
Oh, nicht Roland Emmerich?
Nee, leider nicht.
Okay.
Der Kopf, der auch hinter American Beauty oder zum Beispiel hinter Skyfall unter anderem zuletzt steckte. Mit an Bord Colin Firth, Benedict Cumberbatch und zum Beispiel Richard Madden. Und wie die Jahreszahl schon andeutet, geht es hier um die Wirren des Ersten Weltkrieges. Trailer sieht, ein bisschen wie Dunkirk aus von der Ästhetik, also ein bisschen zurückhallen, nicht so balla balla bang bang, ist auch
nicht
sehr,
so Roland Emmerich.
Ja, eben nicht so wie Roland Emmerich.
Ein bisschen reduzierter.
Hast du den gerade mit Roland Emmerich?
Aber groß,
epochal teilweise, man sieht aber nur sehr wenig. Wo ich noch nicht ganz so weiß, ob es mich catcht, ist einfach die Tatsache, dass ich mich mega an Private Ryan erinnert gefühlt habe.
Aber sowas von, warum der Plot ist, dass
Ein junger Soldat?
Genau, soll mit einem anderen Soldat zusammen eine Nachricht überbringen
an eine Truppe,
wo sein Bruder mit dabei ist. Und wenn sie diese Information nicht erhalten, dann werden die da in drei Tagen?
In eine Falle laufen
und sehr wahrscheinlich sterben. So. Und dann, ich meine, an für sich sowieso eine gute Motivation, Leben zu retten, aber wenn dann dein eigener Bruder dann da mit dabei ist.
Nochmal der Extra-Kicker,
das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür. Und es sieht halt nach einer nicht so ganz einfachen Mission aus, weil sie da wohl relativ groß Strecken und Kampfgebiete durchqueren müssen. Sicher im Idealfall. Damals war das nicht so einfach mit irgendwie mal Telefon in die Hand nehmen und kurz Bescheid sagen oder WhatsApp schreiben. Cast ist richtig stark.
Sieht gut aus, ja.
Sam Mendes eigentlich auch so ein solider Regisseur. Ich gebe dir recht, dass mit Private Ryan sind halt quasi die größten Kriegsfilm-Fußstapfen, in die man eigentlich so treten kann, was den Plot betrifft, aber dieses 1917 Erste Weltkriegs-Setting ist halt absolut unverbraucht.
Ja, das stimmt allerdings.
Also zweite Weltkriegs-Setting.
Filme, Videospiele, alles schon tausendmal ja durchgekaut. Gibt's
einen guten Grund, warum wir davon ganz, ganz wenig nur noch haben, weil es eben, glaube ich, mega übersättigt ist. Mhm. Und dieses Erste Weltkriegs-Setting wurde, glaube ich, immer nie so, was auch immer, eingängig. Also warum da auch immer ein Krieg eingängiger sein sollte als ein anderer, ne?
Ja. Na, ich glaube einfach, weil der Zweite Weltkrieg halt so irrsinnig war,
ja,
dass man, glaube ich, habe ich glaube schon mal irgendwo gesagt, dass es einfach unvorstellbar ist und sich daran einfach laben kann in diesen unvorstellbaren Gräueltaten.
Man muss natürlich sagen, Erster Weltkrieg heißt nicht ohne Grund Erster Weltkrieg.
Ja.
Auch da, ne, ist jede Menge passiert.
Ich glaube, das sieht man im Trailer schon ganz gut. Das war ja wirklich so ein Massensterben, da ist man ja wirklich reihenweise umgefallen. Zweiter Weltkrieg, das ist ja ein bisschen, da war das alles, glaube ich, ein bisschen taktischer und einfach ein bisschen größer, was da die Einschläge angeht.
Ja, war man halt technologisch einfach schon ein Stück weiter. Das merkt man ja halt hier auch relativ stark. Wie gesagt, macht einen authentischen Eindruck, sieht trotz allem fett aus, ist so diese Gratwanderung zwischen wahrscheinlich wirklich, wie wir gerade gesagt haben, so einem Emmerich und Nolan-Style.
Ja.
Ob der Plot halt, wie gesagt, überzeugen kann, schauen wir mal. Aber sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Und also gut gemacht. Spektakuläre Bilder dabei auch.
Kommt habe ich gerade eben schon gesagt, glaube ich, am 16. Januar 2020 dann in die deutschen Kinos. Da steht also auf jeden Fall schon ein Release-Termin fest. Wo wir noch ein bisschen unschlüssig sind, wann das kommt, weil wir es einfach noch nicht wissen, ist The Day Shall Come. Der neue Film von Chris Morris. Und ich sage der neue Film, weil es jetzt fast schon oder gut 10 Jahre her ist, wo er sein letztes Ding abgegeben hat. Und zwar ist das der Regisseur von Four Lions. Das war damals so ein Ding aus Großbritannien, wo man so ein paar islamistische Extremisten begleitet. Und das aber in so einer schwarzen Komödie, wo man teilweise lachen muss. Und dann wird die Story aber so weit getragen, dass eigentlich das Lachen so im Halse stecken bleibt. Fand ich damals super stark gemacht, kam auch vereinzelt in so kleinere deutsche Kinos, war ich auch großer Fan davon. Riz Ahmed zum Beispiel dabei, der mittlerweile ja in so Filmen wie Star Wars, Rogue One mitspielt, also da mittlerweile Karriere gemacht hat. Jetzt hier dabei, zum ersten Mal unter anderem zu sehen, Marchant Davis spielt hier die Hauptrolle, aber auch bekanntere Gesichter wie Anna Kendrick ist dabei. Und wir haben jetzt den ersten Trailer. Es geht auch wieder um eine, ich weiß gar nicht, ob man es sagen kann, terroristische Vereinigung.
Ja, so eine Terroristenzelle.
Terroristenzelle ja. hat zumindest den Anschein, haben extreme Vorstellungen, wie sie so ein bisschen die weiße Rasse in Schach halten wollen.
Genau, und sie sind zu viert.
Sie sind zu viert und sie geraten durch ihre Aussagen dadurch in das Visier des FBI.
Jo.
Und das ist es eigentlich schon. Und das Problem ist, dass das FBI irgendwann sagt, die sind uns zu klein, wir können die irgendwie nicht hops nehmen. Wir versuchen die jetzt ein bisschen größer zu machen, als sie sind und versuchen ihnen irgendwelche Straftaten anzuheften, damit wir hier diese Terrorzelle ausheben können und uns auf die Schultern klopfen können.
Und dabei bauen sie denen eine Reputation auf, die sie eigentlich gar nicht haben sollten.
Genau. Und vermasseln es dann selber ein bisschen.
Es wird halt gefühlt so ein unangenehmer Selbstläufer, ne? Ja. Also das gerät halt völlig aus dem Ruder. Es sieht interessant aus. Ich war jetzt nicht so sind jetzt keine Mega-Brüller dabei.
Mm.
Aber das, was man sieht, gut gespielt. Handlungen so völlig over the top. Unterhaltsam, ja, aber ach, ich weiß auch nicht. Ja, bin noch ein bisschen unschlüssig.
Ja, ist auch meine Meinung. Ich fand, man hat es von Großbritannien jetzt in die USA transferiert. Man sieht es direkt auch am Look. Das haben sie ganz gut eingefangen. Ja. Oder man kauft es ihnen wirklich ab, dass es in den USA spielt. In Großbritannien war es wirklich so, war es ein bisschen dreckiger, schmutziger. Man war gefühlt mehr und weiter dran. Und hier haben die Gags auch irgendwie nicht gezogen. Ich weiß nicht so richtig, wo es dahin geht. Ich guck's mir auf jeden Fall an, aber
könnte mir aber vorstellen, genau wie bei nicht. Four Lions, ist das auch wieder so ein Ding, dass du eher im Programmkino findest. Aber wenn er denn anläuft, haben wir denn schon einen Starttermin für Deutschland?
Nein, denn wir wissen nur, dass er am 27. September in den USA rauskommt und dann einen Monat später oder knapp 2-3 Wochen am 11. Oktober im United Kingdom, also in Großbritannien.
Aber sobald wir wissen, ob und wann er in Deutschland kommt, seid ihr die Ersten, die es von Ronny erfahrt in einem unserer nächsten Update-Episoden.
Dafür stehe ich mit meinem Namen. Guy Incognito.
Hast du denn noch mehr oder sind wir schon durch hier heute?
Nee, wir haben auf jeden Fall uns noch ein bisschen was aufgehoben. Und zwar hier auch ein bisschen aus der Versenkung wieder auferstanden, hatten wir in den letzten Updates schon mal. Shia LaBeouf, noch ein weiterer Film, der demnächst mit ihm rauskommt. Und zwar Honey Boy. Nicht verwechseln mit dem Ding von Til Schweiger, ne? Head Full of Honey und sowas. Direkt streichen. Honey Boy.
Gut, dass du es dazu gesagt hast.
Bitte gerne. Shia LaBeouf, Lucas Hedges spielt mit und Noah Jupe zum Beispiel A Quiet Place und auch in The Quiet Place 2 zu sehen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und das ganze Ding soll am 8. November in die USA-Kinos kommen. Wir wissen auch hier keinen deutschen Starttermin. Honey Boy, um was geht's? Fand ich sehr interessant. Es ist quasi ein Drama um ein Kind, was so ein bisschen in diese Schauspielindustrie reingezwängt wird und von seinem Vater so ein bisschen dahingehend auch terrorisiert wird, quasi an Casting teilzunehmen, Film mitzuspielen.
Der Vater in dem Fall porträtiert von Shia LaBeouf.
Der Vater porträtiert von Shia LaBeouf, richtig. Und es hat laut Shia LaBeouf autobiografische Züge. Also er versucht quasi da ein bisschen seine eigene Vergangenheit zu reflektieren.
Muss ich dazu sagen, es geht weniger dann irgendwann in die schauspielerische Richtung, sondern eher so Richtung Stuntman, ne? Hatte ich so das Gefühl?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, möglich. Das ist zumindest das, was man groß im Trailer so ein bisschen angekündigt sieht.
Genau, da war ich mir nicht ganz sicher. Ist er jetzt Schauspieler oder ist er einfach nur einer von den Top-Stuntmen, wo ich kurz so Drive-Vibes hatte? Nee, stimmt nicht, ist nicht Drive. Aber er spielte trotzdem auch schon mal einen Stuntman. Oh ja, die.
Also in Drive,
die Ryan Gosling-Sachen durcheinander.
Er hat in Drive ein Stuntman gespielt.
Dann ist doch Drive gewesen, ne? Ja. Genau. Ja, muss ich irgendwie kurz dran denken. Also man sieht im Trailer auf jeden Fall, dass sie perspektivisch hin und her springen. Also du hast Sequenzen aus der Kindheit und du hast Sequenzen.
Genau, Noah Jupe ist einmal der 12-Jährige oder so und Lucas Hedges verkörpert ihn dann als Anfang 20-Jährigen.
Richtig, und wir sehen, wo er gelandet ist. Und wahrscheinlich werden sie uns zeigen, was so ein bisschen der Auslöser war, aber unterm Strich. Ja, du hast schon angedeutet, geht es darum, was bekommst du von deinen Eltern aufgezwängt? Der Trailer ist da relativ offensichtlich, weil du hast schon die Szene, wo gesagt wird, mir ist es verwehrt geblieben, ich werde dich da immer unterstützen. Ne? Unterstützen, reinzwängen und ja, dass er als Kind da schon erfolgreicher ist, als der Vater als gestandener Erwachsener jemals war und sein wird. Und wie sich das, ne, für beide unterm Strich anfühlt. Schwierig einem Kind da irgendwie in diese Richtung Vorwürfe zu machen, wenn dann der Erfolg kommt, den eigentlich deinem Kind haben, gönnen wolltest, oder, aber dann irgendwie doch neidest vielleicht. Das sind, glaube ich, alles so die Themen, die da rein verwurstet werden. Auch hier wird der Trailer wieder nicht müde mit irgendwelchen Einblendungen, was denn für großartige Sachen sind, wo ich mir dachte, ich sehe, dass hier Shia offensichtlich relativ gut spielt. Mhm. Ist an und für sich auch ein guter Schauspieler, wenn er nicht irgendwie verrückt unterwegs ist und sich 3 Stunden lang im Kino filmt. Sieht cool aus, finde ich. Stark.
Was mich ein bisschen anmacht.
Er war ja nicht nur Schauspieler, ne? Er ist ja auch kreativ unterwegs, ne? In dem Film.
Inwiefern?
Ich meine, er hat den auch geschrieben, ne? Du hast ja gesagt.
Schon. Ich glaube, er hat mitgeschrieben, ja.
Hat er mitgeschrieben oder hat er alleine geschrieben? Ich weiß gar nicht.
Nee, geschrieben.
Weil du sagtest autobiografische Züge, ne?
Nee, ich glaube, er hat mitgeschrieben.
Okay. Also, scheint sich da.
Aber da bin ich mir ehrlich gesagt 100% nicht sicher.
Okay.
Was mich ein bisschen anmacht ist, man hat in dem Trailer eben so Szenen mit Stunt-Sachen, wo die Schauspieler, also die quasi in die Filmindustrie gezwängten Kinderdarsteller so irgendwelche Stunts machen müssen. Und das sieht künstlerisch sehr stark teilweise aus. Und ich hoffe ja, dass man wirklich so eine Mischung aus Sozialdrama und autobiografischen Erzählungen hat, die vielleicht so verblenden in so fantasievolle Stunt-Einstellungen oder Wahnvorstellungen möchte ich jetzt nicht sagen, aber in so Szenen, die einfach das Ganze ein bisschen künstlerisch ausstaffieren.
Kann ich mir gut vorstellen, wenn du das jetzt so sagst. Müssen wir den Trailer, glaube ich, nochmal anschauen.
Gerade diese Szenen.
Fokus darauf, ja. Aber die sind da, ja. Also
gerade so mit Zeitlupe und...
Genau, der Trailer beginnt ja mit, oh, das ist eine Actionsequenz und dann ist es aber so, nein, du bist eigentlich nur an einem Set.
Ja, genau. Dann gibt's noch die Tortenszene, wo das nochmal genauso abläuft.
Genau, im Prinzip gleiche Sequenz, nur...
Jünger. Anders.
Also schon ja. Der Trailer an sich, eigentlich, wie gesagt, recht ordentlich.
Mhm.
Muss ich sagen, bin sehr interessiert. Du hast schon gesagt, bisher nur Starttermin in den USA im November.
Ja.
Aber auch da verweise ich auf dich, dass du da einen Blick für uns drauf hast und uns informierst, sobald wir die Chance haben, den irgendwo in Deutschland zu sehen. Ich befürchte aber, trotz allem sehr großer, krasser Indie-Vibe, Special Interest vielleicht ein bisschen, wird der große Kino-Release wird dem, glaube ich, verwehrt bleiben.
Möglich. Was auf jeden Fall in deutschen Kinos kommt, und damit kommen wir zum Abschluss dieser wunderschönen Trailer-Revue. Little Monsters habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ein neuer Film mit unter anderem Lupita Nyong'o, die ja die Hauptrolle gespielt hat in Us, den wir hier letzte Woche in der Review hatten. Word. Und um was geht's? Ich find's sehr witzig. Es geht um eine Welt, wo anscheinend schon damit, ja, wo man einfach damit lebt, dass es Zombies gibt, weil mal irgendwo eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und jetzt einfach versucht, dem Alltag mit den Zombies, wenn dann mal wieder eine Horde irgendwo aufkommt, einfach damit umzugehen, die schnell aus dem Weg zu räumen und dann wieder Alltag einkehren zu lassen. Und Lupita Nyong'o spielt hier eine Art, ich sag mal, Kindergärtnerin, die ja so einen Klassenausflug, Kindergartenausflug macht.
So ein Tagesausflug, ja.
So ein Tagesausflug in so eine Art, ich weiß nicht, was es genau ist, so ein Streichelzoo-Dingens, Kinderspielplatz, Erlebnispark, irgendwas. Und ja, es kommt... Wie angeteasert, oh Wunder, zu einer kleinen Zombie-Invasion. Und sie muss jetzt damit klarkommen, dass die Kinder einer großen Gefahr ausgesetzt sind. Klingt erstmal nach Gemetzel und Drama pur, aber obwohl auch der Trailer extrem blutig und explizit in der Gewaltdarstellung ist, hat es doch extrem komödiantische Anleihen.
Weil sie versucht, den Kindern, dass er, also die Realität ein bisschen zu verklären, weil sie noch viel zu jung sind, um... Ne, damit irgendwie klarzukommen, dass da draußen Zombies sind und die irgendwie Menschen töten und die fressen oder so.
Ja.
Und versucht dann da Spiele draus zu machen, um sie von, weiß ich nicht, unsicheren Platz hin zu dem sicheren Haus zu bringen und so weiter. Ja, und da haben sie halt einige lustige Szenen drin. Und ich konnte damit 0,0 anfangen.
0,0 sogar?
Und 0,0 überhaupt gar nichts ausgelöst in mir. Es ist komplett über mich hinweggezogen, dieser Trailer.
Okay.
Also ich verstehe, wann die Witze waren,
ja.
Aber die haben für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ich fand das auch, also bin komplett unberührt von diesem Trailer, um ehrlich zu sein. 100% unberührt.
Fand ich selten. Ich bin mega gespannt, wie sie diesen Spagat hinbekommen, weil dass man so wirklich so Kleinstkinder in so ein Zombie-Genre reinwirft.
Das fand ich auch krass, ja.
Ist teilweise grenzfertig und man sieht im Trailer
ist ja
schon
irgendwie ein Kind oder zwei, wo man versuchen kann, vielleicht noch ein bisschen so, es ist eine ganze Horde.
Ja, es ist eine ganze Horde Kinder, die auf eine ganze Horde Zombies trifft.
Ja.
Und es gibt auch eine Einstellung, wo dann schon ein Infizierter, der da zum Streichelzoo gehört, ein Kind in den Hals beißt und dann so wegwirft, was auch so eine Steilvorlage für einen Witz ist oder für so eine Slapstick-Einlage. Aber so, wenn man drüber nachdenkt, ist es schon ein bisschen krude. Es gab aber ein, zwei Szenen, da musste ich schon ein bisschen lachen, gerade wenn sie dann sagt, okay, jetzt stehen ja die Zombies vor der Tür, wir versuchen einfach ein bisschen zu singen und Musik zu machen und sie stimmt dann If you're happy and you know it, clap your hands an. Und der Trailer nimmt diese Melodie auf, schneidet dann die Szenen auch auf die Musik. Das fand ich sehr stark gemacht und das hat mir schon irgendwie so einen ganz witzigen, coolen Vibe gegeben. Aber ja, diese gerade diese explizite Gewaltdarstellung und das ganze Blut, was da drin vorkommt, wo sie später ja auch den Kindern sagt, nee, ich bin in eine Marmeladenschlacht geraten, ne, ignoriert das.
Aber kostet's bitte nicht.
Ja, und kostet's bitte nicht. Das waren schon Ansätze, wo ich sage, da bin ich mal mega gespannt. Und Lupita Nyong'o, auch hier wieder neue Facetten, die man an ihr sieht. Und ja, das hat mir schon ein bisschen eingestimmt, muss ich sagen. Ob es wirklich zündet letzten Endes, keine Ahnung, muss ich wirklich sehen. Alex sagt, ja, guckt es sich auf jeden Fall auch an.
Genau, nee, um irgendwas zu zünden bei mir, müsste ja ein Funke da sein. Es hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht machen sie noch einen zweiten Trailer, vielleicht kriege ich da einen besseren Zugang zu, aber von dem, was ich gesehen habe, wie gesagt, überhaupt, also, keine Ahnung.
Es bleibt auf jeden Fall nicht viel Zeit für einen zweiten Trailer, denn das Ding kommt schon am 29. August in die deutschen Kinos.
In die deutschen Kinos sogar.
In die deutschen Kinos sogar.
Dios mio. Ja,
also, diesen Monat noch.
Dann brauche ich aber ja zügig einen zweiten Trailer bitte noch. Bitte, danke.
Wie gesagt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Fast Netflix-artig hier. Wenige Wochen vorher kommt das Ding noch angeteasert. Ich bin gespannt.
Direkter Konkurrenz zu Zombieland 2 Double Tap im November. November?
Habe ich irgendwas falsch gesagt? Im November? Oh, ich habe das Release-Datum gerade nicht mehr im Kopf, aber ich meine, war jetzt kurz am Zweifeln, auch, wo du gesagt hast, in direkter Konkurrenz.
Sehr, sehr bald. Das ist also, der Abstand ist jetzt nicht so groß.
Ja, aber er kommt jetzt nicht am gleichen Tag.
Nein, das nicht. Ich kann mir so stellen, aber.
Habe ich was verpasst? Oh Gott, oh Gott.
Wenn ich von meinem Taschengeld, ja, nur einen Zombie-Film im Jahr gucken kann.
Ah.
Ja, und das jetzt hier aus Versehen schon von Little Monsters ausgebe und dann nicht Zombieland 2 gucken kann.
Das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ja. Ja, lass uns überraschen. Ich bin ein bisschen angefixt, Alex anscheinend nicht. Ich kann dir ja dann erzählen, wie es war. Ja.
Spoilerfreie Review.
Bitte gerne auch das.
Auf der Tonspur. Und ihr dürft nicht mithören.
Ja, damit sind wir durch. Mit den Trailern, mit den News und mit den Releases für diese Ausgabe.
Ging ja ratzfatz gefühlt.
Ja, sind gut durchgekommen, glaube ich.
Wir werden sehen.
Was haltet ihr denn von Little Monsters oder den ganzen anderen Filmen, die wir heute hier vorgestellt haben und erwähnt haben? Dann bitte gerne einen Kommentar direkt unter das Video, wenn ihr bei YouTube seid, natürlich, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, um diesen Kanal zu abonnieren.
Mhm.
Und um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten?
Social Media.
Social Media, gutes Stichwort. Gut, ich rede einfach weiter.
NSRT Podcast.
Oder der Hashtag?
Der Hashtag ist der gleiche. NSRT Podcast.
Sehr gut. Benutzt den bitte gerne auf Instagram, Twitter und oder Facebook.
NSRT Podcast.
Auch der Link zum Shop für diese dopen Shirts hier in der Podcast- bzw. Videobeschreibung direkt unter diesem Video, unter dieser Audiospur. Nicht auf eurem MP3-Player, wenn ihr uns gerade unterwegs hört, dann bitte gerne nochmal direkt zu unserer Website surfen.
Vielen Dank für diese spektakuläre Abmoderation.
Das glaube ich aber auch.
Lieber Ronny, wir sind nächste Woche wie gewohnt zurück für deine neue Review-Episode.
Lass mich jetzt ein bisschen angefixt, Alex.
Ich hoffe, die Zuhörer und Zuschauer da draußen auch. Und deshalb bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen. Hoffe, dass wir euch wieder begrüßen dürfen nächste Woche. Und wir sagen adieu und bis demnächst.
Ciao, ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.